Ich möchte euch heute zu einem Thema entführen in den Epheserbrief 5. Die Offline-Bibeln um euch herum liegen da. Ihr dürft gerne den Epheserbrief im Neuen Testament suchen und ihr dürft gerne ins 5. Kapitel, Großbuchstabe 5, Kleinbuchstabe 25 reingehen. Da werden wir ein paar gute Verse rausnehmen. Sind alle gut, aber wir werden ein paar rausnehmen. Das Thema der heutigen Predigt, so wie ich sie überschrieben habe, heißt: Ich liebe meine Gemeinde, meine Ortsgemeinde, weil Jesus seine Ortsgemeinde liebt. Und ich muss euch sagen, ich war gestern auf einer Hochzeit, deswegen, wenn ich heute irgendetwas durcheinander bringe, hängt mit der langen Fahrt und der kurzen Nacht zusammen, verzeiht mir der nachsichtig. Ich liebe meine Gemeinde und Epheser 5, Kapitel 5, Klein 25, lesen wir diesen markanten Satz: Ihr Männer oder ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Damals gab es noch Männer und Frauen, die sich geliebt haben und das, der hat Gott angesprochen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Das ist ein krasser Hochzeitsvers oder so, wenn man den aussuchen würde. Hier ist davon die Rede, dass Christus sagt: Hey, die Menschen, die vor Ort zusammenkommen in einer Stadt, die Menschen, die Jesus lieben, die Menschen, die zusammenkommen, so wie wir, Gottesdienst zu feiern, die fasst Gott zusammen und bezeichnet sie als seine Braut, als sein Liebling, als sein Darling, als sein Bestes. Und er sagt: Hey, ihr Männer, schaut mich an, sagt er zu, schaut Jesus an, schaut, wie er ans Kreuz gegangen ist für die Gemeinde, schaut, wie er ans Kreuz gegangen ist für die Menschen, was er erlitten hat, wie er nicht weggeduckt ist, wie er alles ertragen hat und den Sieg vollbracht hat, ja, für die Menschen, für die Gemeinde. Und er sagt: Hey, wer liebt, der gibt sein Leben hin. Das ist schon, ich meine, heutzutage sagt man im Eheversprechen, in guten und in schlechten Zeiten. Irgendwie hat man den Satz ausgelassen: Ich gebe mein Leben für den anderen. Das wäre schon ziemlich krass, oder? Wir sagen: Ja gut, ich bleibe bei dir, wenn es gut und schlecht ist. Aber Jesus geht ja einen Schritt viel weiter. Er sagt: Liebt so, dass du dein Leben hingibst für den anderen. Das ist schon eine harte, krasse Ansage. Ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, jetzt wo wir Kinder haben und ich die so aufwachsen sehe, da kann ich das ein bisschen buchstabieren, ja, wo ich mir denke: Hey, für das Leben, also wahrscheinlich jedes meiner Kinder würde ich mein Leben geben. Also wenn ich wählen müsste, würde ich eher auf mein Leben verzichten zugunsten von meinem Kind. Ich kann es ein bisschen nachspüren, aber dass Jesus das über die Gemeinde, über dich und mich, wie wir hier sitzen, sagt, sage ich: Gott, entweder du übertreibst, was ich von Gott, davon gehe ich von Gott nicht aus, oder du liebst uns so richtig arg. Und so liebt Gott auch dich so richtig arg, so wie du hier sitzt. Das weißt du vielleicht nicht, es ist aber so. Und er sagt für jeden Einzelnen von uns, wie wir hier schön und perfekt oder nicht so schön und nicht so perfekt sind, sagt: Hey, ich habe dich so lieb. Für jeden Einzelnen von dir, euch, hey, würde ich mein Leben geben, wie ein guter Ehemann für seine Frau. Krass. Und daher die Frage: Kann man wirklich Jesus lieben, ohne seine Gemeinde zu lieben? Das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, wer Jesus liebt, muss auch denjenigen lieben, den Jesus liebt. Sonst ist ein Konflikt vorprogrammiert. Du kannst nicht sagen: Oh Jesus, du bist so gut. Wenn ich zu dir singe, das tut so gut. Wenn ich zu dir bete, da spüre ich so gute Dinge. Wenn ich dein Wort lese, das macht mich so reich. Aber deine Ortsgemeinde, Jesus, also okay, die gehört irgendwie dazu, aber kann ich nicht einfach nur dich haben? So du und ich, so wir beide? Das ist so ein bisschen wie bei Patchwork-Familie, ja? Wenn man da jetzt jemanden heiratet, der Kinder mit in die Ehe bringt, was würdest du als Zukünftige sagen, ja? Wenn der Bräutigam sagt: Ja, dich will ich schon, aber diese Kinder, die du da mitbringst in die Ehe, also wirklich. Ne? Versteht ihr? Also, wenn es unsere Kinder wären, die wären ja viel, aber das, was du da so mitbringst, ja? Und Jesus ist da knallhart und sagt: Hey, es gibt mich nur mit Gemeinde. Es gibt mich nur mit diesen Menschen. Krass. Deswegen frage ich mich, was denkt sich Jesus, wenn wir offen und frei seine Gemeinde kritisieren oder schlecht reden? Manchmal passiert das, ja. Menschen kommen in eine Kirche und sagen, oh, das passt mir nicht, das ist nicht so. Und ach, die Leute, und die sind nicht ganz so vollkommen wie ich. Oder es läuft hier nicht alles so reibungslos. Und auch diese Menschen haben Probleme und dieses. Und manchmal kritisieren wir so schnell und bewerten das. Oder man geht durch Gottesdienste mit so einer inneren Bewertungsskala und sagt, oh, das machen die gut, das schlecht, da könnten die noch was. Und Jesus steht so nebendran und sagt, hey, stell dir mal vor, du bist mit deinem Partner, deinem Ehepartner auf Besuch bei jemandem. Und der Gastgeber stellt sich nebendran und sagt, ja, du kommst rein, aber deine Frau nicht. Oder, ja, du darfst zum Geburtstag kommen, aber die Frau, die, ach, die ist komisch und die ist mir unsympathisch, so, mit der verstehe ich mich nicht so gut und die macht so komische Witze oder die lacht bei komischen Witzen oder, ne? Da würde ich sagen, ja, du, da gehe ich nicht hin. Also entweder wir beide gehen dorthin oder wir verzichten auf die Einladung. Und ich glaube, dass Jesus manchmal echt einen dicken Hals hat, wenn wir über seine Braut nicht gut reden. Und da müssen wir jeder von uns in sich reinschauen und sagen, Gott, wo ich es gemacht habe, sorry dafür, ja. Tut mir leid, ich will mich dafür entschuldigen, weil ich glaube, dass du da echt einen dicken Hals hast, wenn wir das tun. Bill Hybels, ein bekannter Pastor aus den USA, der hat einen Satz geprägt. Er sagte, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich glaube, auch wenn dieser Satz für uns im Ersten übertrieben klingt, ich glaube, dass er im Geist Jesu das sagt. Ja? Ich glaube, dass er recht hat. Dass Jesus das auch so sieht. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich liebe alle Christen oder alle, die gläubig sind auf dieser Welt oder in der Pfalz, aber die Ortsgemeinde, für die habe ich keine Hingabe oder für die habe ich keine Treue zu dieser Gemeinde. Das macht keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ und mit allen Christen irgendwie eins, aber so die Ortsgemeinde, das ist mir irgendwie nicht so mein Ding. Das ist schwierig. Es ist eine Familie und es ist die quasi Familie vor Ort. Die Ortsgemeinde besteht aus nicht vollkommenen Menschen. Halleluja. Wenn du vollkommen bist und neu bist in dieser Gemeinde, zieh bitte weiter, weil du ruinierst unsere Statistik. Weil bisher sind wir unvollkommen. Und wenn du vollkommen bist, wie gesagt, dann könntest du unsere Statistik echt durcheinander bringen. Weil bisher sind wir nicht vollkommen und unvollkommen. Und deswegen, ja, wenn du eine vollkommene Gemeinde suchst, I'm sorry, das muss man gleich am Anfang klären, ja. Das wirst du hier nicht finden. Ich verrate ja ein Geheimnis, das wirst du woanders auch nicht finden. Aber ich wollte das nicht niemandem vorenthalten, diese wichtige Information. Die Ortsgemeinde besteht aus nicht vollkommenen Menschen und muss ständig daran arbeiten, Jesus ihrem Vorbild immer ähnlicher zu werden. Er ist perfekt, aber er ist auch der Einzige, der perfekt ist. Vielleicht habt ihr eine Mutter gehabt, einen Vater, vielleicht habt ihr Geschwister, vielleicht habt ihr Cousins, vielleicht habt ihr festgestellt, Familien sind unvollkommen. Ja? Vielleicht seid ihr auch unvollkommen, glaube ich auch. Ich glaube, dass ich unvollkommen bin. Und Menschen, wenn sie zusammenkommen, das ist ein unvollkommener Haufen. Und zum Glück können wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten, auf diesen einen Nordstern, auf diesen einen und sagen, Jesus, ich will ja immer ähnlicher werden. Und manchmal geht es 2 Schritte vorwärts und 1 zurück und manchmal geht es 1 Schritt vorwärts und 3 zurück. Aber mit Jesus unterwegs sein, auf diesen eine Ziel hin, auf dieses eine Ziel hin, ist so wichtig. Jesus will, dass du unterwegs bist mit ihm und genauso mit seiner Gemeinde. Er will, dass du hingehst, dass du wächst, dass du dienst, dass du betest, dass du anbetest, dass du seine Gemeinde baust und stärkst. Und jetzt lasst uns weiter in diesen Epheser gucken. Epheserbrief 5, Vers 27. Da wird von uns geschwärmt. Vielleicht wusstest du gar nicht, dass Gott von dir schwärmt. Dort steht, denn er, Jesus, wollte sie, die Gemeinde, als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Also wir waren gestern bei der Hochzeit, ja, das ist schon so. Die haben sich so gegenseitig 5 Punkte aufgeschrieben, was sie beim anderen toll finden. ach, der ist so toll, weil so und so, so. Wurde alles vorgelesen. Und sie, ach, der ist so toll, so und so und so. Und neben mir saß ein Mann, den ich sehr gut kenne, ein Gemeindeältester, und sagt, haha, das sollten wir aufschreiben und in 10 Jahren den noch mal vorlesen. So, ja. Gewiss dem Motto, die werden da schon noch ein paar Makel finden. Ne? Und vielleicht ist jetzt die Liste nur alles, was Hammer ist, und Negatives gibt es nicht. Da wurde negativ aufgeführt, ungeduldig. Oho, ja, ich meine. Ne? Aber diese Anfangsbegeisterung, die hast du richtig spüren können. Ich finde, die hat auch bei so einer Hochzeit angesteckt. Und Jesus, der ist immer noch so verliebt, gell? Der guckt dich und mich an, guckt die Ortsgemeinde an, und manche blühen und manche schließen und manche bleiben stehen. Alles gibt es, ganz ehrlich, in Deutschland. Und er guckt sie an und sagt, hey, das ist meine Braut, die hat makellose Schönheit, die ist für mich ausgesucht, die ist für mich ausgesondert, die ist für mich heilig, über die lasse ich niemanden schlecht reden. Denke ich, boah, Gott, oh, deine Sicht, die will ich mehr haben, ja? Deine Sicht der Gemeinde, deine Liebe für die Gemeinde, deine Leidenschaft für die Gemeinde, die will ich mehr haben. Ich will davon mehr. Weißt du, was das Schöne ist? Gott liebt auch dich und mich, wie wir sind. Menschlich kann man sagen, wir sollten immer die 80%, die wir super finden, akzeptieren. Oder meistens leben wir an dem anderen so die 80%, und da gibt es bei jedem 20%, die lieben wir nicht. Ja, die lieben wir nicht. Und das Geheimnis ist manchmal, diese 20% zu ignorieren. Uns nicht an diesen 20% aufzuhängen, auch nicht aufzureiben, sondern sagen, hey, in vielen Beziehungen, ey, 80% davon kann ich, das, die sind wirklich gut, und 20%, die sind nicht so gut. Aber ich versuche nicht, diesen Fokus auf diesen 20% zu haben, die so schwierig sind. Auch in der Gemeinde, auch in den Beziehungen untereinander. Zu sagen, hey, Gott, gib mir die Kraft und die Liebe, wirklich die 80%, die richtig gut sind, im anderen zu sehen, und die 20 anderen zu ertragen oder zu tragen, und auch zu sehen, die habe ich wahrscheinlich genauso. Und Jesus, er liebt uns, obwohl er uns kennt. Das ein Lied heißt so, Gott, du liebst uns, obwohl du uns kennst. Und das ist doch Hammer-Aussage, ja? Dann habe ich euch noch ein paar Tipps aufgeschrieben. Wer von seiner Ortsgemeinde nicht enttäuscht werden will, okay, passt gut auf, der sollte nur sporadisch die Gottesdienste besuchen. Zweitens, der sollte niemals mitarbeiten. Drittens, der sollte nett sein, aber keine Freundschaften eingehen. Der sollte singen, klatschen und nur wenig spenden. Und er sollte immer am Rande der Gemeinde bleiben, nicht zu weit drin und nicht zu weit draußen, so zwischendrin. Dann wirst du nie enttäuscht werden. Das kannst du auch super übertragen auf Beziehung. Aber die Wissenschaftler sagen, eins der großen Probleme in Deutschland ist momentan Bindungsangst. Leute lernen jemanden kennen, aber sie haben so eine Bindungsangst, dass sie es nicht schaffen, wenn so die erste Begeisterung verflogen ist, irgendwann zu sagen, ich liebe den trotzdem. Oder ich gehe trotzdem, ich binde mich mit ihm, ich binde mich mit ihr. Single, gut, ist schwer über Singles allgemein zu sagen, aber es ist eine Schwierigkeit, dass Leute einfach sagen, ich bin Single, ich will es gar nicht, ich hätte es gerne anders. Aber wenn man dann tiefer mit den Menschen spricht, die sagen, ja, ich habe sowas wie eine Bindungsangst. Ich kämpfe damit. Mir fällt es schwer, den anderen zu vertrauen, dass er wirklich es gut mit mir meint und dass es was wird. Das ist schon ein Risiko so. Und so auch in anderen Gruppen, ja, Teil einer Gemeinde zu werden. Da haben Menschen oft Angst oder haben negative Erfahrungen gemacht. Und ich sage, hey, geh dieses Risiko ein, sei offen. Ein Psychologe, H. Norman Wright, er schreibt, am meisten wütend sind Menschen auf ihren Ehepartner oder Familie. Warum? Die kriegt man am ehesten vor die Flinte, ja? Gut, vielleicht noch, das sind die Leute, die liebst du, und manchmal schlägt es in was anderes um. Aber lass uns doch mal das umdrehen. Lass uns das ermutigend sehen. Hey, aus deiner Familie, aus deiner Ehebeziehung oder aus deiner Gemeindefamilie, aus deiner Gemeindebeziehung kannst du auch gleichzeitig die meiste Ermutigung, Selbstbewusstsein, Liebe, Anerkennung, Identität schöpfen. Hey, das ist das Potenzial, was drin steckt. Ich muss dazu sagen, ich bin die erste Gemeinde, so hier hatten wir Kinder vorhin, die sind jetzt im Kindergottesdienst. Ich bin in einer anderen Gemeinde aufgewachsen. Ich bin Osten, Osten, Osten aufgewachsen in Polen. Und es war schon anders, in dem Sinne, wenn du dort gesagt hast, ich liebe Jesus und ich folge Jesus nach und ich gebe Jesus mein Leben, dann war das ein Ausschlusskriterium aus allem. Polen ist ein Land, das katholisch ist. Das ist die Staatsreligion. 130% der Polen sind katholisch. Man zählt ja die Toten mit, ne? Dann sind es halt 100, dann sind es ja 130. Und das gibt nur das eine. Und wenn irgendjemand sagt, ich will irgendwas anderes oder mehr oder diesen Jesus persönlich leben und Maria ist nicht mein Gott, sondern Jesus Christus, dann gibt es Ärger und dann verlieren die Leute oft die Kontakte, verlieren sie oft Familien, verlieren sie oft ihre Jobs oder zumindest können sie nicht in den Jobs aufsteigen und solche Dinge waren da an der Tagesordnung. Und so war das damals in der Pfingstgemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Mir ist es erst später aufgefallen. Mir ist dann aufgefallen, irgendwie die Leute, die um einen herum, die nannten wir Tanten und Onkel. Und die Kinder, die mit uns gespielt haben, das waren unsere Cousins und Cousinen. Einfach dadurch begründet, weil wir unsere leibliche Familie nie zu Gesicht bekamen. Für die waren wir tot. Ja? Die haben uns zu Weihnachten nicht eingeladen, die haben uns zum Geburtstag nicht eingeladen. Wir durften mit denen nicht spielen. Eigentlich vor allem deswegen, weil was sagen die Nachbarn, wenn die sehen, dass die mit denen spielen? Ja? Also von wegen Blut ist dicker, ne, wie Wasser. In dem Sinne nicht. Ja, man muss sagen, da war der Katholizismus dicker wie Blut. Und aber ich bin mit ganzer Schar von Leuten aufgewachsen. Es ist ganz lustig, die sind mit mir heute so familiär nicht verwandt, aber das sind heute meine Onkels und Tanten. Und so rede ich zu denen auch, wenn ich die sehe. Und die Jungs und Mädels sind meine Cousins und Cousinen. Ich habe echt viele, ja, wirklich viele. Weltweit sind die jetzt verstreut. Was ich damit sagen will, ist diese Familie, in der ich aufgewachsen bin, das war für mich dann auch teilweise die Gemeinde. Und mich haben weniger meine Verwandten geprägt, weil wir einfach nicht da waren, ja. Sondern mich haben diese Männer und Frauen geprägt von ganz unterschiedlichen Jobs, reich und arm, mit Kinder, ohne Kinder. All das, in diesem ganzen Mix bin ich damals aufgewachsen und das war so ein Schatz. Das war so ein Schatz, das zu haben. Und ich habe das erlebt, Ermutigung, Selbstbewusstsein, Liebe, Anerkennung, Identität in dieser Familie Gottes. Und ich würde dir das auch wünschen, das in deiner Ortsgemeinde zu erleben, dass da Leute wahrnehmen, wenn du mal nicht kommst sonntags und wenn du wieder kommst, dass sie einfach nachfragen, hey, wie geht's dir? Was war jetzt unter der Woche? Warst du krank? Oder die mal anrufen. Das kann man nicht von oben verordnen, ja, das muss von unten wachsen. Das müssen die Leute selber aufs Herz bekommen. Und ich freue mich, wo das in den letzten 2, 3 Jahren hier auch immer mehr sichtbar wird. Und das wünsche ich uns, dass wir dann so eine geistliche Familie werden. Nicht eine, die so klüncht und nach außen sich abkapselt und komisch wird. Das nicht. Das habe ich auch nie so erlebt. Sondern eine, die offen ist und immer Menschen hinzukommen können und die einfach sagen, hey, was habt ihr? Warum geht ihr so gut miteinander um? Warum seid ihr so herzlich miteinander? Warum kümmert ihr euch umeinander? Das ist so die Qualität. Die ich suche und wo ich auch glaube, dass Jesus sie sucht und die es auch geben kann und geben wird. Ich will dich ermutigen, nach 20 Jahren Ortsgemeinde, wo ich mich selber für Jesus entschieden habe, wo es nicht die Entscheidung meiner Eltern war, sondern so mit 14 meine eigene Entscheidung, kann ich sagen, genau das habe ich erlebt. Gemeinde, wo man geschliffen wird, wo man geprägt wird. Ich habe einen Pfadfinderleiter. Ich war selber Leiter einer Gruppe und der war über mir. Ich frage mich bis heute noch, warum der mich nicht rausgeworfen hat. Das ist so eine der größten Fragen bei all dem, was ich mir erlaubt habe, bei all den Schlitzern und Schnitzern, die ich da getrieben habe und gemacht habe und all den Dummheiten, die auf mein Konto gehen, frage ich mich heute, warum der mich nicht rausgeschmissen hat. Aber bis heute ist es echter Freund. Und wenn ich irgendwo Not am Mann ist oder so, ich weiß noch, wo wir umgezogen sind, ich brauche jemanden, der den 3,5 Tonner fahren muss, ich rufe ihn an, der Gerd ist da, verstehst du? Der kommt und macht das für mich. Oder andere Sachen, da ist was entstanden über 20 Jahre. Ne? Er hat mich ertragen. Ja? Vielleicht in 10, 15 Jahren werde ich ihn ertragen müssen, was auch immer Gott vorbereitet hat. Weißt du, Saat und Ernte und man sieht sich immer wieder und das ist Teil der Gemeinde. In bestimmten Jahren ist einer gut drauf und der andere muss ihn tragen. Und dann 5 Jahre später ändert sich das. Wir werden alle älter und wenn wir älter werden, vielleicht haben wir dann mehr zu geben, aber vielleicht sind wir auch anstrengender für die anderen. Ist doch alles möglich, oder? Ist doch Teil des Lebens. Und so auch in der Gemeinde. wie gut, dass da Leute sind, die uns länger kennen und die auch manchmal unsere Regentage aushalten, ne? Die auch unsere Launen manchmal aushalten und uns trotzdem lieb haben. Oder wo ihnen die Liebe ausgeht, sich diese Liebe von Gott für uns holen. Das ist für mich Gemeinde. Und ich will dich ermutigen, umarme die echte Ortsgemeinde aus Fleisch und Blut. Lass nicht, ja, lass los diese Fantasien aus dem Internet oder Fernsehen. Ey, du kannst ja heute Morgen kannst du zu Hause bleiben und dir einen Fernsehgottesdienst angucken. Der ist so gut. Die Musik klingt so gut. Die Predigten sind so geschliffen. Wow. Du kannst es in Dolby Surround, du kannst den Ton selber zu Hause steuern, wie du es haben willst. Du kannst sogar per Chatroom die Gebete hinschicken und da sitzt sogar einer, der schreibt sie dir zurück. So gut. Aber das ist es für mich nicht, versteht ihr? Also ich stehe immer noch auf das gute Alte aus Fleisch und Blut, wo dir jemand auch mal auf den Fuß tritt und sagt, hey, was ist los? Was ist los mit dir? Ich erlebe dich anders, du hast dich verändert, was ist denn da los? Oder warum bist du so komisch zu deiner Frau? Ich beobachte dich. Ja? Das sind spannende Aussagen von Leuten. Ja? Und dann, wenn man sich gegenseitig kennt und schätzt, dann hört man auch zu. Ich glaube, dass die Ortsgemeinde zu der besten Ortsgemeinde für dich werden kann, wenn du sie umarmst, wenn du sie umschließt, wenn du dich entscheidest. Ich spreche nicht von Gefühlen, ich spreche von einer Entscheidung. Die Gefühle kommen oft hinterher. Ich sage, hey, das ist meine Gemeinde. Die möchte ich mitbauen. Da möchte ich mich einsetzen. Da will ich meine Zeit, mein Geld, meine Fantasie, mein Eifer reinbringen. Das ist es mir wert. Ich glaube, es geht um Realität und nicht um die Wunschvorstellung. Und weißt du was? Das Tolle ist, Jesus erlebt dich so, wie du bist und nicht die Wunschvorstellung von dir. Also vielleicht hast du so eine Wunschvorstellung von dir, gell? Dass du das alles lässt und das alles besser hinkriegst und hier noch ein bisschen die Schrauben drehst und dann bist du ein echt toller Hecht. Und so die Traumvorstellung von dir, der du vielleicht hinterherjagst. Oder dass du alles bei dir fit ist oder gesund und sagst, hey, wenn ich das erreicht habe, dann ist alles gut. Und Jesus sagt, weißt du was, ich liebe dich so, wie du bist. Und es ist auch toll, wenn wir von Menschen, die uns kennen, vielleicht dem Partner das auch gesagt bekommen, ja? Dass die nicht blind sind und sagen, ja, da gibt es schon Punkte und Ecken und Kanten, die mag ich nicht so, aber ich liebe dich so, wie du bist, da, wo du stehst. Ich nehme dich an. Und wie toll, dass Jesus immer wieder zu dir und zu mir sagt, hey, ich nehme dich an, da, wo du bist. Ich akzeptiere dich, ich liebe dich sogar. Nicht nur akzeptieren, ja, Akzeptanz. Oder ich toleriere dich. Toleranz ist doch keine Liebe. Jesus sagt nicht, ich toleriere dich so, wie du bist. Sag, nee, ich liebe dich so, wie du bist. Und dann merke ich, wow. Das ehrt mich, das ehrt dich. Epheser 5, Vers 29. Die Erklärung von Jesus, warum das so ist, die ist krass. Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut auch der Christus es mit der Gemeinde. Oh. Jesus sagt, hey, ist doch klar, dass ich dich liebe, du bist doch mein Kind. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wo ich eigene Kinder habe, ja, und ich weiß, das sind ja mein Fleisch und Blut. Und manchmal machen die echt Sachen. Oder manchmal muss ich die angucken und sage, ja klar, kein Wunder, ist ja mein Fleisch und Blut, ja, dass die so, na, es ist ja, ich kann schlecht irgendjemand anders die Schuld irgendwie in die Schuhe schieben. Es ist meine Erziehung und ne, meine DNA und so weiter. Es kann irgendwo anders die Schuld suchen. Aber dann zu sagen, hey, ich liebe dich eben, weil du mein Fleisch und Blut bist. Und ich schmeiße dich nicht irgendwie aus dem Haus raus oder so, weil du eben mein Fleisch und Blut bist. Und ich ertrage dich, ja, und du traust mir den Schlaf und die Nerven und so weiter. Ja, aber du bist mein Fleisch und Blut. Wie gut, ne? Dass wir nicht sagen können, ja, du bist jetzt mein Lebensabschnittskind oder so, ja, oder Lebensabschnittspartner und dann gucken wir mal. Und wenn es gut läuft, dann machen wir es auch fest. So ein Quatsch. Das macht die Seele kaputt. Das ist so ungesund für die Seele. Wenn jemand zu dir sagt, ja, ich möchte Beziehung mit dir, aber erstmal auf Zeit. Mal gucken, wie es so läuft. Ich habe da ja noch 2, 3 andere Freundinnen aus der Vergangenheit. Wenn es mit dir nicht klappt, dann rufe ich mal bei denen an und dann gucke ich mir an so, Leute, das macht die Seele krank. Gott hat uns nicht dazu geschaffen. Gott hat uns für Verbindlichkeit geschaffen. Und da drin kann unsere Seele wachsen. Und Jesus sagt, hey, klar liebe ich dich. Du bist doch mein Fleisch. Wie könnte ich mein Fleisch hassen? Krass. Gott sieht dich als Teil von ihm. Wenn du sagst, Jesus, ich folge dir nach, dann bist du ein Teil von ihm und er liebt dich. Hey. Man könnte fast sagen, mach dich nicht runter, weil es ist Gotteslästerung. Wenn man es konsequent durchzieht. Wenn manchmal Leute daherkommen und sind so selbstmitleidig, ne? Och, ich arme und ich kann doch nicht und so, sage ich, hey, halt den Mund, du lästerst Gott eigentlich. Ja? Sag, hey, du redest, hey, wie kannst du schlecht über Gott reden letztendlich? Ja? Wie kannst du schlecht über sein Fleisch reden? Wer hat dir diese Gedanken eingepflanzt? Gott doch nicht. Er würde doch niemals sich selbst schlecht reden. Denk mal drüber nach. Gott hat ein viel besseres Bild von dir, wie wir oft selber. Gemeinde besteht aus Menschen. Diese haben ein Herz. Und das ist unsere Stärke und unsere Schwäche zugleich. Wir haben ein Herz. Und die Bibel in dem Gleichnis von dem dreifachen Ackerfeld, da ist ein Gleichnis, wo es heißt hier, da ist der Seemann und der sät dieses Korn aus. Also das Korn, er sät es aus, er investiert es, er wirft es in den Boden in der Hoffnung, dass daraus Frucht entsteht. Und das ist ein Gleichnis für unser Herz. Gott spricht zu dir. Gott spricht zu dir durch eine Predigt, durch das Wort Gottes, durch ein Gespräch mit jemandem, der mit Jesus unterwegs ist. Gott sät in dich hinein und auf dein Herz. Und wir haben so mehrere Möglichkeiten, was wir damit machen. Wir können sagen, hey, ich bin verletzt worden, mein Herz ist zu, lass mich in Ruhe. Ich lasse es doch nicht an mich ran. Ich öffne doch mein Herz nicht, ich will doch nicht verletzt werden. Mein Herz ist ein Panzer, da kommt keiner hin, dann passiert mir auch nichts. Aber dann gewinnst du auch nichts. Und du kannst, das ist die eine Möglichkeit, das harte Herz, das beraubt sich nur selbst, das bestiehlt sich nur selbst, das bekommt gar nichts von der guten Saat, die Gott dir geben will. Das andere Herz, das ist schon ein bisschen offen, aber der Samen fällt hinein, das Wort Gottes fällt hinein und dann kommen Zweifel oder kommen schlechte Freunde oder schlechte Gesellschaft und dieses neue Leben, dieser neue Glaube, dieses Vertrauen auf Gott, das geht gar nicht auf. Oder ich sage auch hier übertragen, die Liebe zur Ortsgemeinde, die, ja, man macht irgendwo eine schlechte Erfahrung mit irgendjemandem oder irgendjemand tritt ja auf den Fuß und dann sagt man, nee, das kann nicht meine Gemeinde sein, die haben mich nicht immer nur liebevoll behandelt, die haben mich nicht nur gelobt, das ist jetzt nicht meine Gemeinde, ich muss irgendeine finden, die mich nur noch loben und die alles an mir klasse finden. Und das ist ja auch nicht wirklich das, was dich weiterbringt. Und das Dritte ist zu sagen, wirklich, ich habe ein offenes Herz. Ich bin jemand, der sich prägen lassen will. Ich bin jemand, der sich verändern lassen will. Ich will Jesus ähnlicher werden und diese Gemeinde soll mir dabei helfen. Und ich verrate dir eins, dieser Zustand vom Herzen, der ist ständig am Arbeiten. Wir bewegen uns ständig zwischen diesen Dreien. Das kann ich so in den letzten 20 Jahren sagen. Da gab es Zeiten, boah, da war ich offen für Prägung, da war ich offen dafür, dass Leute mir auf den Fuß getreten sind, dass sie mich geschliffen haben. Und da gab es Zeiten, da war ich steinhart. Da habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich gerade verletzt worden, jetzt lasse ich nichts an mich dran und all das. Und ich will dich aber aufrufen, Gott sagt immer, hab ein weiches Herz. Gott sagt nie, oh, hab jetzt für eine Zeit ein hartes Herz, das ist jetzt mal dran, jetzt mal zu schmollen, das ist jetzt mal dran, dich zurückzuziehen, das ist jetzt mal dran, dein eigenes Ding zu machen. Finde ich nirgendwo wieder. In meiner Bibel steht das nicht, und bei deiner wahrscheinlich auch nicht. Jesus ist tatsächlich diese Überzeugung, hab immer ein offenes Herz, hab immer ein fleischendes Herz. Und da, wo das Alte schon beschädigt ist, dann sagt Gott sogar, ich will dir ein neues Herz geben, ja? Ich will dir ein fleischendes Herz geben. In der Medizin geht das nicht, ihr wisst es selber. Herz einmal krank, ja, das wird nicht nagelneu. Nicht in diesem Leben und es gibt ja kein anderes. Aber Jesus sagt, hey, was deine Gefühle angeht, ich kann dich innerlich heilen, ich will dir ein neues Herz geben. Das ist so gut. David, der gute Sachen mit Gott erlebt hat, der aber auch viel Mist gebaut hat, der singt in einem seiner Psalmen, gib mir ein neues, ein fleischendes Herz. Und das ist der Punkt, wo wir immer wieder zurück müssen. Und ich empfehle es auch für Beziehungen, wenn du merkst, hey, zu meinem Partner oder zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern habe ich gerade ein steinhartes Herz, dann ist das gegen Gottes Willen. Das muss ich einfach so klar sagen. Gott sagt, nee, lass dir ein neues fleischendes Herz geben. Lass dir ein neues, weiches Herz geben. Das ist der Wille Gottes. Alles andere kannst du machen, aber du beraubst dich selber. Epheser 6, Vers 3, das geht ein Kapitel weiter. Dort steht es, du sollst deine Familie ehren. Du sollst deine Familie ehren, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Also bezogen schon auf dieses Leben auf dieser Erde. Du sollst deine Familie ehren, du sollst gut reden, du sollst Gutes tun für deine Familie. Und ich glaube, das umschließt nicht nur die leibliche Familie, sondern eben auch die geistliche Familie. Ehre, rede gut über die Gemeinde, tu Gutes für die Gemeinde, unterstütze sie, bring dich mit ein. Und ich glaube, wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, Gott ist gut, Gott ist Liebe, Gott ist alles super, aber seine Ortsgemeinde zu leben, ach nee, das ist jetzt nicht so mein Ding, ich bin jetzt gerade in einer anderen Phase oder so. Wirst du biblisch nicht begründen können. Ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, einen Schritt zu gehen. Ich will dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Dass man wirklich sagt, hey, ich möchte zu jemandem werden, der Ortsgemeinde baut, auf den die Ortsgemeinde zählen kann, auf den sie sich verlassen kann. Und in der Bibel gibt es ein wunderschönes Bild im Neuen Testament, da wird von Säulen einer Gemeinde gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass Gott sagt, ich will dich nicht als Zeltstange haben, sondern ich will dich als eine Säule haben in der Gemeinde. Wisst ihr, was eine Zeltstange ist? Jeder von euch, der schon mal mit Zelten gearbeitet hat, da gibt es eine Stange, die ist vorübergehend da für ein Event oder eine Veranstaltung. Ziehst du diese Stange raus, aber die ist eigentlich nie permanent gedacht. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann machst du sie wieder klein und machst sie ins Lagerhaus. Das ist was sehr Temporäres. Mal da, mal nicht da, mal hier, mal dort. So, ja, eigentlich will keiner von uns in Zelten wohnen. Urlaub ist ja ganz nett mal eine Woche, aber so wirklich bei jedem Wetter will ich schon lieber in einem Haus haben, drin sein, wo man eine Säule hat. Also ich finde es auch gut, hier hast du so eine Säule und ich finde es auch gut, dass die das ganze Gewicht hier trägt, ne? Wenn man das jetzt so überlegt. Ist schon eine gute Sache, ist auch recht massiv ausgelegt. Wenn man so die Wandstärke hier betrachtet, gibt schon einen Grund in Deutschland, warum man dicke Wände hat. Weil die tragen alles, was oben drüber jetzt ist. Und so sagt Gott auch, hey, sei eine Säule in der Gemeinde, werde zu einer Säule. Das wird man nicht über einen Tag, aber dranbleiben, auch an einem Ort fest sein, das gehört auch dazu. Säulen verpflanzen ist ein bisschen schwierig, ne? In Amerika, okay, die machen das, lupfen diese Hühnerhäuser und stellen es irgendwo anders hin, aber das geht bei uns aus gutem Grund nicht, weil so eine Säule ist auch verankert. Die ist meistens auch mit dem Rest unten verbunden. Und so ist auch von Gott, glaube ich, der Aufruf an mich und dich, werde eine Säule, such dir eine gute Gemeinde, werde dort eine Säule für die Zeit, die du dort sein kannst und bist. Mach das, bete für die Gemeinde, trage sie finanziell, gib dich rein und sei vollherzig mit Leidenschaft dabei. Warum? Weil ich glaube, dass die Ortsgemeinde etwas ist, was uns überstehen soll, was unser Leben auch überstehen soll und was auch für Ewigkeit einen Bestand hat. Wo Jesus sagt, ich komme, um meine Braut zu holen. Stellst du dir vor, was das ist, wenn Jesus sagt, ich komme wieder, um meine Braut zu holen? Will er uns jeden Einzelnen von seinem Fernseher lupfen, wo wir gerade dann sitzen? Ganz ehrlich, ich glaube, es geht um dieses Geflecht von Beziehungen, dass wir in Beziehung mit Menschen sind, dass wir uns da immer wieder versöhnen und zusammenraufen und gemeinsam für Jesus unterwegs sind. Ich glaube, diese Gruppen will er holen. Und es ist gut so. Und das ist sein Plan. Und er hat versprochen, uns wachsen zu lassen da drin. Ich schließe bald und ich kann mich an eine der prägendsten Sachen in meinem Leben, ich war in einer Gemeinde im Stuttgarter Raum, und habe dann mich mit einer Säule unterhalten. Mit einem Mann, der war schon, ich war vielleicht 70, vielleicht Mitte noch älter. Und habe ich mal mit ihm so gesprochen, was machst du denn so in der Gemeinde? Weil ich habe den jetzt nicht so gesehen am Alltag der Gemeinde. Und dann meinte er so, ja, ich habe das vom Herrn auf dem Herzen, so Besuchsdienst zu machen. Ich so, was ist ein Besuchsdienst? Ja, ich nehme ja immer so 20 Minuten, so zwischen meinen Terminen, gehe ich zu irgendjemandem hin, der älter ist aus der Gemeinde, nicht mehr zum Gottesdienst kann, und da gehe ich hin, da schwätze ich nicht lange, da bete ich mit dem, lese einen Bibelvers, und wenn ich von Gott irgendwas habe für die Person, dann sage ich das und dann gehe ich weiter. Da dachte ich, ja, das ist cool. Machst du das schon länger? Sagte, ja, seit 50 Jahren. Und dann sage ich, ja, hast du irgendwelche anderen Sachen gemacht? So, nö, das ist mein Dienst, mache ich seit 50 Jahren. 50 Jahre, Hammer, oder? Das ist eine Säule, ne? Und als ich da dieses Zeugnis gesehen habe im Internet von der Johnny. Ich bin ja, als ich Knirps war, da war das, war schon uralt eigentlich, ne? Aber trotzdem, da hat man die Bücher so sich gegeben. Oh, hast du schon die Geschichte von Johnny gelesen und so? Oh, die Biografie, was die erlebt hat, dass die trotzdem am Glauben festgeblieben ist. Oh, voll die Ermutigung, ja? Und jetzt lese ich ihr Interview oder sehe ihr Interview. 50 Jahre mit Jesus seit dem Unfall. Nicht geheilt, im Rollstuhl, Jesus liebend, ja? Und ihr erzählt, oh, Jesus ist gut. Da denke ich, boah, eine Säule, versteht ihr? Hey, lass uns Säulen werden. Lass uns nicht mit Pappe bauen oder mit Holz, ja, sondern wirklich mit gutem Fundament. Ich möchte beten und vielleicht magst du auch laut beten und sagen, hey Jesus, das will ich auch. Zeig mir den Weg, führe mich den Weg. Hey Jesus, du bist gut. Und wir sind unterwegs. Wir sind noch nicht da, wo du bist. Aber wir wollen dahin kommen, wo du bist. Wir sind unterwegs zu dir. Und du kennst die einzelne Biografie von uns. Du weißt, wo wir durchgegangen sind, was wir an guten und nicht guten Sachen erlebt haben, was wir an Ermutigung und an Entmutigung schon erlebt haben. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir Menschen werden, die den Staub abschütten von unseren Füßen. Das, was unsere Füße schwer macht, dass wir das abschütten und sagen, wir gehen vorwärts, wir gehen mit dir, Schritt für Schritt. Wir lassen uns nicht lähmen, wir lassen uns nicht hindern, wir lassen uns nicht bremsen, egal was kommt, wir gehen mit dir. Und wir gehen auch mit der Ortsgemeinde und wir werden zu Menschen, auf die man sich verlassen kann, an Menschen, auf die andere zählen können, andere, die die Leute stützen, die Leute tragen. Das alles ist bei dir möglich, das ist dein Plan, das ist dein Testament für uns. Und darin dürfen wir lesen, davon dürfen wir lernen. Danke dafür, Jesus. Halleluja.